Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich rasend schnell aus. Doch offenbar ist sie nicht nur ansteckender als Delta, sondern kann auch die Immunabwehr von Geimpften zumindest teilweise unterlaufen. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Jetzt zu Beginn geht es erst einmal um einen internationalen Blick auf die Impfstoffentwicklung. Während bei uns bald jeder Vierte geboostert ist, ist in Südafrika noch nicht einmal jeder Vierte Erwachsene geimpft. Die neue Mutante Omikron hat den Blick der Weltöffentlichkeit wieder einmal auf dieses schwelende Problem der Impfgerechtigkeit gelenkt. Wie schaffen wir es endlich, global zu impfen, um die Pandemie zu beenden? International ist das Impfstoffportfolio mittlerweile ziemlich breit aufgestellt. Neben den Vakzinen aus China und Russland machen zunehmend auch Produkte aus anderen Ländern von sich reden. Kuba hat zum Beispiel vielversprechende Daten zu seinen Impfstoffen vorgelegt. Volkert Wildermuth berichtet.
Kuba hat als Medizinexportland einen guten Klang. Kubanische Ärzte, kubanische Medikamente, kubanische Impfstoffe.
Kuba ist schon seit einer Weile erfahrener Entwickler und Produzent von Impfstoffen. Aufgrund der US-Sanktionen gab es dort eine hohe Priorität, auf diesem Gebiet unabhängig zu werden. Sie haben Impfstoffe in die USA und andere Länder mit strikten Zulassungsvorgaben verkauft.
Craig LaFerrière entwickelt selbst Impfstoffe für das kanadische Unternehmen Novateur und verfasst Berichte über die internationale Entwicklung bei den Corona-Impfstoffen. Kuba hat gleich drei eigene Vakzine entwickelt. Abdala, Soberana 2 und Soberana Plus. Zu den Soberana-Impfstoffen gab es kürzlich klinische Daten einer Phase-3-Studie mit fast 30.000 Teilnehmenden, die allerdings noch nicht unabhängig geprüft wurde. Danach erzielt ein Impfschema mit drei Dosen eine Wirksamkeit von über 90% in Bezug auf eine Infektion mit Symptomen und verhindert schwere Verläufe sogar vollständig. In Kuba sind inzwischen 4 von 5 Personen komplett geimpft. Zusammen mit einem Lockdown konnte das Land so eine Corona-Welle im Herbst zurückdrängen. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bei nur 8 Infektionen pro 100.000 Personen. Der Soberana-Impfstoff basiert auf dem Spike-Eiweiß des Coronavirus, das mit inaktivierten Tetanus-Toxinen kombiniert ist und deshalb eine starke Immunantwort auslöst. Craig LaFerrière sieht in dem Proteinimpfstoff großes Potenzial.
Man sollte diesen Impfstoff sehr ernst nehmen. Die ersten Daten sind gut. Er beruht auf einer Technik mit etabliertem Sicherheitsprofil. Er hat keine hohen Anforderungen an die Kühlkette. Die Herstellung ist preisgünstig und man könnte ihn auch als Booster für andere Impfstoffe einsetzen. Ich halte diesen Impfstoff für ziemlich interessant.
Damit würden sich die kubanischen Impfstoffe gut für den Einsatz zum Beispiel in Afrika eignen, wo die Impfkampagnen besonders schleppend verlaufen, vor allem weil es an Impfstoff fehlt. Kuba ist nicht das einzige Land, das in jüngster Zeit für positive Nachrichten sorgt. Das indische Unternehmen Biological E hat einen amerikanischen Proteinimpfstoff lizenziert und unter dem Namen Corbevax weiterentwickelt. Noch nicht veröffentlichte Phase-3-Daten legen eine Effektivität von rund 90% nahe. Ähnlich auch die Daten zu Spike-O-Gene, einem Proteinimpfstoff, den ein australisches Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Iran entwickelt hat und der im Iran auch schon zugelassen ist. Und auch China hat Kandidaten in Phase 3. Die Weltgesundheitsorganisation prüft bereits einige dieser neuen Proteinimpfstoffe für eine Art Notfallzulassung, das sogenannte Emergency Use Listing. Das wäre ein wichtiger Schritt für eine größere internationale Rolle dieser Impfstoffe. Was Soberana 2 betrifft, sieht Craig LaFerrière allerdings auf Seiten von Kuba nur eingeschränktes Engagement.
Wir sind enttäuscht, dass Kuba sich nicht am Programm für offene Lizenzen der WHO beteiligt. Stattdessen gibt es Verträge mit einzelnen Nationen.
Kuba exportiert seine Impfstoffe in den Iran, nach Nicaragua, Venezuela und Vietnam. Eine offene WHO-Lizenz würde es auch anderen Ländern ermöglichen, kubanische Impfstoffe in eigenen Produktionsanlagen herzustellen. Hier allerdings hält sich Kuba zurück. Überhaupt spielt Politik eine große Rolle. Brasilianische Ärzte bedauern, dass Brasilien Impfstoffe aus Kuba aufgrund politischer Differenzen erst gar nicht nutzen will. Kubanische und iranische Impfstoffe haben mit US-Sanktionen zu kämpfen. Die USA wollten zwar Ausnahmen erlassen, aber das ist noch nicht geschehen. Banken, Handelspartner, aber auch internationale Organisationen verhalten sich deshalb eher zurückhaltend. Dabei werden Proteinimpfstoffe aus Ländern wie Kuba, dem Iran oder China angesichts immer neuer Corona-Varianten und dem in vielen Weltregionen zu langsamem Impffortschritt dringend benötigt.
Der ganze Planet ist praktisch ein Inkubator für Mutationen. Die Vorstellung, dass diese Pandemie nach 2 Jahren vorbei sein könnte, trifft einfach nicht zu. Es wird länger dauern. Deshalb wäre es vorteilhaft, viele Impfstoffe zu prüfen.
Craig LaFerrière bleibt optimistisch.
Wir hoffen, dass die WHO Lizenzvereinbarungen für den kubanischen Impfstoff und generell die Impfstoffe der zweiten Generation abschließen kann. Bei den Medikamenten hatten wir einen Durchbruch. Inzwischen gibt es freie Lizenzen. Wir hoffen, dass wir Ähnliches schon bald auch bei den Impfstoffen sehen.
Soweit der Beitrag von Volkhard Wildermuth über Impfstoffe aus Kuba, Indien und dem Iran. Ja, dass solche Impfstoffe dringend gebraucht werden, zeigt die aktuelle Omikron-Welle im südlichen Afrika. Denn solche Vakzine sind wichtig, damit neue Varianten gar nicht erst entstehen. Allerdings stellt sich angesichts von Omikron die Frage, inwieweit die Impfstoffe, die gegen die ursprüngliche Wildform des Virus entwickelt wurden, überhaupt noch vor Ansteckung und Krankheit schützen. Gestern hatten wir hier angekündigt, dass erste Ergebnisse von Labortests noch im Lauf dieser Woche zu erwarten seien, und heute sind sie auch schon da. Und erwartungsgemäß sehen sie nicht gut aus. Sandra Ziesek vom Universitätsklinikum Frankfurt berichtet auf Twitter von ihren Studien. Ein Forschungsteam aus Südafrika und eines aus Schweden, die kommen zu ähnlichen Resultaten. Demnach kann nur ungefähr 1/40 der Antikörper, die durch eine Impfung gebildet werden, die neue Omikron-Variante abwehren, neutralisieren. Was das bedeutet, das wollte ich vor der Sendung wissen von dem Virologen Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Herr Binder, zunächst einmal, hat Sie denn solch eine schlechte Schutzwirkung der Antikörper gegen Omikron überrascht?
Nein, leider überrascht kann man nicht sagen. Davon gingen eigentlich die meisten Experten aus, da wir ja die Genomsequenz des Omikron-Virus, der Omikron-Variante, ja bereits kannten. Und alleine an dieser Sequenz ließ sich schon ablesen, dass das Spike-Protein, also diese Oberflächenstruktur des Virus, gegen die unsere Impfung gerichtet ist, an sehr vielen Stellen von bisherigen Varianten, auch von der Delta-Variante, abweicht. Und von daher hat es nicht überrascht, dass es eben auch nun dem Immunsystem schwerer fällt, dieses neue Omikron-Spike als solches zu erkennen und entsprechend abzuwehren.
Also zusätzlich zur außerordentlich hohen Infektiosität kommt eine ausgeprägte Immunflucht hinzu. Was bedeutet das aber nun für die Wirksamkeit der Impfstoffe?
Ja, also eben die von Ihnen eingeführte Studie von Sandra Ziesek, genau wie die beiden anderen Studien, die heute vorgestellt wurden, zumindest vorveröffentlicht wurden und auf Twitter gestellt wurden, zeigen übereinstimmend, dass eben die Antikörper, die auch nach Impfung gebildet werden, gegen die Omikron-Variante weniger wirksam sind. Das heißt, eine geringere Effizienz aufweisen, das Omikron-Virus von einer Infektion unserer Schleimhautzellen abzuhalten. Das bedeutet also, dass Geimpfte nun mit Omikron nochmal eine etwas höhere Chance haben, sich auch anzustecken, dass es also zu mehr Durchbruchinfektionen kommen wird mit der Omikron-Variante. Und egal wie der Krankheitsverlauf bei diesen Durchbruchsinfektionen sein mag, alleine die Tatsache, dass wir auch in der geimpften Bevölkerung erwarten müssen, dass es wieder zu mehr Infektionen kommt, ist schon besorgniserregend.
Diese Labortests, die sogenannten Neutralisationstests, die geben einen guten Hinweis darauf, ob das Virus die erste Abwehrkette des Immunsystems eines Geimpften durchschlagen kann, also ob es wohl zu einer Infektion kommt, aber nicht, wie schwer diese Infektion dann verläuft, oder?
Ja, richtig. Also unser Immunsystem hat da verschiedene Levels an Schutzfunktionen. Und wie Sie schon sagen, die Antikörper, vor allem jene Antikörper, die dann auch in den Schleim unserer Schleimhäute abgegeben werden, die präsentieren eben diese erste Hürde, die das Virus überwinden muss. Und die sind nun im Falle von Omikron tatsächlich etwas wirkungsloser, als das noch bei den bisherigen Varianten der Fall war. Allerdings, wenn es dann zur Infektion unserer Zellen kommt, dann steigen auch die nächsten Stufen der Abwehrreaktion des Immunsystems ein. Und unter anderem extrem wichtig sind dann eben die sogenannten T-Zellen, zytotoxische T-Lymphozyten, die also infizierte Körperzellen erkennen und dann abtöten und das Virus dadurch an der Ausbreitung im Körper hindern. Und diese T-Zellen haben anders als Antikörper eine wesentlich größere Auswahl an Regionen in den Virusproteinen, auch im Spike-Protein, die sie erkennen können und dann eben dieses Abtöten der infizierten Zelle einleiten können. Und von daher besteht also wirklich die Hoffnung, dass diese T-Zell-Antwort auch gegen Omikron noch eine deutliche Wirksamkeit aufweist und dadurch dann den Krankheitsverlauf immer noch sehr gut kontrollieren kann, sodass also Geimpfte zumindest, was den Schweregrad der Krankheit angeht, nach wie vor einen soliden Schutz haben dürften.
Auch BioNTech und Pfizer haben heute vorläufige Daten veröffentlicht zur Wirksamkeit ihres aktuellen Impfstoffs, der seitdem nach 3 Dosen wohl immer noch effektiv gegen die Omikron-Variante. Heißt das, wir können uns möglicherweise aus einer potenziellen Omikron-Welle heraus boostern?
Ja, ich denke, da sind die Chancen relativ gut. Wir wissen aus früheren Studien, dass diese dritte Impfung, dieser Booster, die Antikörperlevel allgemein um circa bis zu dem 50-fachen anhebt. Und Sie sagten ja in Ihrer Einleitung bereits, dass Omikron circa um das 40-fache schwächer erkannt wird von unseren gebildeten Antikörpern. Von daher dürfte dieser Booster-Effekt, der die Antikörperlevel eben 50-fach erhöht, das genau ausgleichen und von daher auch zumindest frisch nach dem Booster zu einem soliden Schutz vor Ansteckung auch mit der Omikron-Variante führen.
Aber wäre es trotzdem nicht spätestens jetzt dringend angeraten, die Entwicklung der nächsten Generation von Impfstoffen, die speziell auf Omikron zugeschnitten sind, voranzutreiben? BioNTech und Pfizer, die haben ja angekündigt, solch eine Vakzine bis Ende März bereitstellen zu können. Aber wäre das nicht ein wenig spät?
Also die Antwort auf die erste Frage, wäre es nicht an der Zeit, darüber nachzudenken? Ja, ganz klar, definitiv, spätestens Omikron ist jetzt wirklich ein guter Grund, die Vakzine anzupassen. Wir ahnen aus Sandra Ciseks ganz frischen Daten, dass die Boosterimpfung auch leider über die Zeit zumindest im Schutz gegen Omikron nachlässt. Frau Ciseks Studie waren Patientenserien enthalten, die vor 3 Monaten die Boosterimpfung erhielten und nach 3 Monaten war bereits eine deutliche Reduktion der Schutzwirkung wieder zu sehen. Von daher, ja, der Booster schützt, solange er frisch im Körper ist. Wir können aber nicht von einer langanhaltenden Schutzwirkung gegen solche stark mutierten Varianten wie Omikron ausgehen und von daher halte ich die Entwicklung angepasster Impfstoffe jetzt wirklich für zwingend nötig. Ganz kurz noch zur zweiten Frage, ist März nicht zu spät? Klar, je früher, desto besser. Es wäre wünschenswert, wenn wir direkt mit einem angepassten Booster loslegen könnten. Aber selbstverständlich gibt es auch dort Qualitätsansprüche einzuhalten. Außerdem bestimmte Mengen zuerst einmal herzustellen und all das braucht eben seine Zeit. Und von daher halte ich März sowohl für realistisch wie auch durchaus beeindruckend, was die Geschwindigkeit angeht.
Marco Binder vom DKFZ in Heidelberg war das dazu, ob unsere Impfstoffe immer noch wirksam sind gegen die Omikron-Variante.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Singularität heißt das Zauberwort, mit dem KI-Forscher einige Menschen faszinieren und viele erschrecken. Es bezeichnet den Moment, in dem intelligente Maschinen klüger als der Mensch werden. Einige KI-Enthusiasten prognostizieren ihn bereits für das Jahr 2050. Der an der TH Ulm arbeitende KI-Forscher Ralf Otte beruhigt nun einerseits die Gemüter. Andererseits warnt er in seinem Buch Maschinenbewusstsein, die neue Stufe der KI, wie weit wollen wir gehen, dann doch wieder massiv vor der Zukunft. Entwarnung gibt er für die herkömmliche KI-Technik, die auf von Menschen geschriebenen Programmen beruht.
Die heutige Software-KI wird niemals vollautonom Auto fahren, niemals allein operieren, niemals die Bedeutung ihrer Datenverarbeitung erkennen. Die Sorgen über eine kommende Singularität sind also völlig unberechtigt.
Allerdings erproben viele Forscher bereits neue Konzepte, die diese Grenzen verschieben werden, darunter auch Otte selbst. Zum Beispiel neuromorphe Computer. Diese simulieren nicht mehr nur die neuronalen Netze des menschlichen Gehirns wie bisher. Vielmehr bilden sie elementare Gehirnaktivitäten direkt in digitaler Hardware nach, also mit Chips. Das soll einen gigantischen Sprung in der Energieeffizienz und Verarbeitungsgeschwindigkeit bewirken. Für noch brisanter hält Otte das sogenannte Machine Sensing. Hier verarbeiten die KI-Maschinen nicht mehr Daten über die Umwelt, sondern nehmen diese über Sensoren unmittelbar wahr. Otte glaubt, dass sie dann auch elementar wahrnehmen können, was ein Objekt bedeutet. Ist es bedrohlich, harmlos, nützlich und so weiter. Damit sei ein Maschinenbewusstsein möglich, das aber immer noch vom menschlichen Bewusstsein zu unterscheiden sei.
Ein Insekt empfindet einen Raum völlig anders als ein Mensch. Dass nun ausgerechnet Maschinen und Menschen von einer Wahrnehmung die gleiche Bedeutung ableiten, ist nicht zu erwarten. Maschinen werden keine menschlichen Bedeutungen erkennen, sondern immer nur ihre eigenen.
Trotzdem dürfte das laut Otte im Jahr 2050 zu völlig neuen intelligenten Systemen führen. Roboterschwärme werden sich selbstständig koordinieren, maschinelle Bewusstseinssysteme sich gegenseitig beeinflussen. Otte sieht darin Chancen, fordert aber auch Verbote für bestimmte Anwendungen, damit der Mensch weiterhin Herr der Technik bleibt. Denn diese Maschinen werden zunehmend intransparent. Weder dürften daher Kraftwerke autonom gesteuert, noch richterliche Entscheidungen von künstlicher Intelligenz getroffen werden. Otte fürchtet auch eine vollständige Überwachung der Gesellschaft durch intelligente Sensoren. Noch eindringlicher warnt er vor einer weiteren Entwicklungsstufe der KI, die momentan noch eher wie Science-Fiction klingt, von Visionären wie Elon Musk aber vorangetrieben wird. KI-Roboter, die aus tierischen oder menschlichen Zellen bestehen.
Diese Entwicklungen sind viel gefährlicher als alle Bedenken bezüglich Singularität. Diese ist rein akademischer Denksport, nicht aber die Verknüpfung von Biologie und KI. Jetzt werden Systeme entstehen, die einen primitiven oder auch komplexen Willen ausprägen. Es gilt, frühzeitig und weltweit zu einer gesetzlichen Regelung zu finden, bevor es zu spät ist.
Ralf Ottes Buch ist ein engagierter, humanistischer Warnruf, die Zukunft der KI kritisch zu begleiten. Es geht bei den technischen Details nicht allzu sehr in die Tiefe, beschreibt die neuen Tendenzen aber so, dass man ausreichend darüber aufgeklärt wird, was auf uns zukommen könnte.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle intelligenten Wesen mit kritischem Bewusstsein.
Erkenntnisgewinn.
Künstliche Intelligenz kann sinnvoll genutzt werden. Sobald sie aber zu Robotern aus menschlichen Zellen führt, dominieren die Gefahren.
Spaßfaktor?
Ein Buch, das gefährliche Tendenzen ausmalt, ohne resignativ zu sein.
Der Sachbuchtipp von Martin Hubert war das. Er rezensierte Ralf Otte Maschinenbewusstsein, die neue Stufe der KI. Wie weit wollen wir gehen? Erschienen im Campus Verlag Frankfurt, New York. 248 Seiten kosten 27,95 Euro. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
Bis zum Sommer dieses Jahres waren weniger als 15% der Bevölkerung in Deutschland mit Corona infiziert. Das geht aus einer bundesweiten Antikörperstudie hervor, die das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig in der internationalen Ausgabe des Deutschen Ärzteblatts veröffentlicht hat. Die Forschenden untersuchten Blutproben, die zwischen Juli 2020 und August 2021 bei mehr als 20.000 ProbandInnen zum Teil auch wiederholt genommen worden waren. Es ging darum, repräsentativ die Seroprävalenz von Corona zu erfassen. Das heißt, bei wie vielen Menschen fanden sich schon Hinweise auf eine überstandene SARS-CoV-2-Infektion im Blut. Diese Technik ermöglicht es, auch die Dunkelziffer der nicht per Test nachgewiesenen Infektionen abzuschätzen. Israel und 6 osteuropäische Staaten sind in das Forschungsprogramm Horizon der EU aufgenommen worden. Forschende und Forschungseinrichtungen aus diesen Ländern können damit unter den gleichen Bedingungen an dem Programm teilnehmen wie jene aus EU-Staaten. Neben Israel handelt es sich um die Länder Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien und Georgien. Eine Studie der UN-Welternährungsorganisation nennt den Plastikeinsatz in der Landwirtschaft desaströs. Die Art und Weise, in der Kunststoffe weltweit auf den Äckern genutzt werden, stelle eine potenzielle Gefahr für die Nahrungssicherheit und auch die menschliche Gesundheit dar, heißt es darin. Der Bericht der FAO betrachtet erstmals die Nachhaltigkeit des Plastikeinsatzes in der Landwirtschaft in einem globalen Maßstab. Zwar habe Plastik sein Gutes bei der Produktion und dem Schutz von Nahrungsmitteln, etwa in Form von Folien für Gewächshäuser oder Silagesäcken, aber Plastik sei allgegenwärtig geworden, und zwar hauptsächlich als Wegwerfprodukte, die nach der Nutzung häufig in der Umwelt enden. Landwirtschaftliche Böden seien heute stärker mit Mikroplastik belastet als die Ozeane. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, den Einsatz von Plastik in der Landwirtschaft stärker zu regulieren und umweltfreundliche Alternativen zu finden, so die FAO. Der Klimawandel schafft den Lachsen in Alaska neuen Lebensraum. Durch das Abschmelzen von Gletschern entstehen dort neue Flussbetten, die dann auch von Lachsen besiedelt und als Laichgebiete genutzt werden können. Das berichtet ein kanadisches Forschungsteam im Fachjournal Nature Communications. Simulationsrechnungen auf Basis von Klimamodellen zeigen, dass in Alaska und Westkanada bis zum Jahr 2100 mehr als 6000 für Lachse besiedelbare Flusskilometer hinzukommen könnten. Das entspricht einer Ausdehnung der potenziellen Lachshabitate um fast ein Drittel. Allerdings dürfte diese positive Folge des Klimawandels nicht von Dauer sein. Wenn viele Gletscher in der Region irgendwann komplett abschmelzen, könnte ein Großteil der Flussbetten sogar trocken fallen. Russland hat erstmals seit 12 Jahren wieder zahlende Weltraumtouristen zur internationalen Raumstation ISS geflogen. Es handelt sich um den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa und seinen Assistenten Yuzo Hirano. Sie starteten heute Morgen mit einer Soyuz-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Begleitet werden sie vom Kosmonauten Alexander Misurkin. Maezawa und Hirano sollen 12 Tage lang auf der ISS bleiben. Wie viel sie dafür zahlen, ist nicht bekannt. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos erhofft sich von dem Flug der Japaner, künftig wieder mehr solcher Flüge verkaufen zu können. Schon in der Antike gab es einen weitreichenden Transfer militärischer Technologie. Das zeigt eine 2700 Jahre alte Rüstung aus dem Grab eines Reiters in China. Forschende der Universität Zürich fanden bei Analysen Hinweise dafür, dass dieser besondere Lederschuppenpanzer zwischen dem 6. bis 8. Jahrhundert vor Christus gar nicht in China, sondern im Neuassyrischen Reich hergestellt worden ist. Das Neuassyrische Großreich erstreckte sich damals von Ägypten bis zum heutigen Iran. Wie die Rüstung nach China gelangte, ist unklar. Für die Herstellung der Rüstung wurden mehr als 5000 kleine und 140 große Schuppen aus Rindsleder verwendet. Wegen extremer Trockenheit blieben die Schuppen auch über die Jahrtausende hinweg sehr gut erhalten.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lucian Haas. Weiter geht es mit unserem täglichen Blick in die Sterne.
Sternzeit, 8. Dezember. Deutsche Keramikkamera für das Superteleskop. Wenn jetzt bald das James-Webb-Weltraumteleskop ins All startet, ist auch ein besonderes Instrument aus Deutschland an Bord. NIRSPEC, eine Spezialkamera, die vor allem aus Keramik besteht. Das Gerät, das die Infrarot- oder Wärmestrahlung aus den Tiefen des Universums einfängt, wurde vor etlichen Jahren bei Airbus Defence and Space in Ottobrunn gebaut. Sowohl die Grundstruktur als auch die vielen kleinen Spiegel von NIRSPEC sind aus Keramik. Dieser Werkstoff ist sehr leicht, hart und extrem temperaturunempfindlich. Das ist auch nötig, denn die Kamera, so groß wie ein Schrankkoffer, muss im All einiges aushalten. Sie wird auf etwa minus 250 Grad Celsius gekühlt, um so die schwache Wärmestrahlung aus den Tiefen des Alls zu registrieren. Kunststoff oder Metall würden sich dabei verziehen und zu unscharfen Bildern führen. Keramik dagegen bleibt auch dann noch perfekt in Form. Das NIRSPEC-Instrument soll unter anderem entstehende Sterne und ferne Galaxien untersuchen. Die Kamera nimmt von bis zu 100 Objekten gleichzeitig Spektren auf, zerlegt also das Licht der einzelnen Himmelskörper in seine Bestandteile. Die Spektren verraten, aus welchen chemischen Elementen die Objekte bestehen, welche Temperatur sie haben und wie sie sich bewegen. Die Keramikkamera ist erstaunlich empfindlich. Sie könnte die Wärmestrahlung einer brennenden Zigarette auf dem Mond registrieren. Dank dieser Präzision bekommt die Astronomie mit James Webb und NIRSPEC völlig neue Einblicke in die Kinderstuben des Kosmos.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Wünsche der Wirtschaft an den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz. Außerdem geht es um Milliardenverluste des TUI-Konzerns.